Die richtige Erwartungen zu haben für das Leben ist mir so hilfreich und ist dir auch hilfreich, nicht wahr? Wenn wir wissen, was kommt, was wir erwarten sollen, dann ist es uns sehr hilfreich. Wie Florian gesagt hat, Christian, Marco und Arthur sind in die USA geflogen in den letzten Tagen. Und ich habe mit Arthur ein bisschen gesprochen. Er hat ein paar Fragen gestellt über Südkalifornien. Ich bin da aufgezogen, habe dort für 33 Jahre gewohnt und ich kenne die Gegend noch aus. Und er hat ein paar Fragen gestellt und ich habe mir gedacht, oh, es macht mir so viel Spaß, einfach mitzuteilen, was Arthur in den USA, besonders in Südkalifornien, erwarten kann. Wir haben über Burger gesprochen, wir haben über In-N-Out gesprochen und wir haben auch über das Wetter gesprochen. Und es ist hilfreich, diese richtigen Erwartungen zu haben. Und manchmal müssen wir auch Erwartungen haben für die Sachen, die wir genießen. Zum Beispiel eine Reise nach Südkalifornien. Oder auch, wenn wir Erwartungen für die Hochzeit oder für die Ehe haben. Diese Erwartungen sind sehr schön einfach. Was wir erwarten, wir freuen uns darauf. Es ist auch aber hilfreich, die richtigen Erwartungen zu haben für die Sachen im Leben, die wir nicht besonders genießen. Es gibt einige Sachen im Leben, die wir machen müssen. Ich meine nicht, dass wir nicht lernen könnten, die zu genießen, aber manchmal sind die Sachen des Lebens ein bisschen schwerer. Zum Beispiel als kleines Beispiel, es gibt viele Mutis in der Gemeinde, die gerade eben, und ich meine auch Ehepaare, aber die Mutis, die kleine Kinder, kleine Babys bekommen haben. Und Jody hat auch eine Gelegenheit gehabt, mit so einer frischen Mutti zu sprechen und einfach ein bisschen über Erwartungen zu reden. Was soll eine junge, stillende Mutti mit dem ersten Baby erwarten durch die Nacht? Wie wird es ausziehen, wenn die Mutti dieses Baby stillen muss? Es gibt einige Sachen, die vielleicht ein bisschen schwerer im Leben sind, aber es ist hilfreich, die wichtigen und die richtigen Erwartungen zu haben. Wenn wir denken, dass wir das Baby bekommen könnten, und dass wir einfach auf dem Strand liegen dürfen und Burger essen, dann haben wir die falsche Erwartung für diese Sache. Auch wenn wir denken, dass wir nach Kalifornien reisen müssen und wir denken, dass wir durch die Nacht einfach ständig wach bleiben müssen und dass wir einfach ausgesaugt werden von Energie, dann haben wir die falsche Erwartung. Aber wenn wir alles in Ordnung haben, wenn wir die richtigen Erwartungen für die Sachen im Leben haben, dann ist es uns sehr hilfreich. Und wir haben von Markus 6 in den letzten zwei Predigten gehört, wie wir unbedingt ein Leben des Dienstes leben sollen. Nicht wahr? Wir haben diese schöne Bibelstelle gesehen, wo Jesus seine Jüngern ausgesandt hat, um das Evangelium zu verkündigen, die gute Botschaft. Und sie müssen auch die richtigen Erwartungen haben. Und die werden wir in unserer Stelle heute, Markus 6, 14 bis 29, sehen. In diesem Text werden wir drei Erwartungen sehen, die wir haben sollen, wenn wir ein Leben des Dienstes leben möchten. Drei Erwartungen, die wir haben müssen, wenn wir ein Leben des Dienstes leben möchten. Ich werde den Text vorlesen, Markus 6, 14 bis 29. Dann werden wir versuchen, einfach durch den Text zu arbeiten und diese drei Erwartungen für das Leben zu entdecken. Markus 6, ab Vers 14 lesen wir, und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt, und er sprach, Johannes der Taufer ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder anderen aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodias hörte, sprach er, er ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihm im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war, und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihm gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte, und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zum Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen: Bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr: Was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter: Was soll ich erbitten? Diese aber sprach: Das Haupt Johannes des Taufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach: Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides und um deren Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wachen hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Im Kontext, wie ich gesagt habe, wir wissen, dass Jesus den Jüngern die Aufgabe gegeben hat, das Evangelium oder diese frohe Botschaft zu verkündigen. In Vers 7 lesen wir in Markus 6: Und er rief die 12 zu sich und begann, sie je 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und sie sollen ein Zeugnis für Jesus sein in dieser Umgebung. Und das haben sie gemacht. Und wir werden auch sehen hier im Kontext, wir haben diese Aussendung gesehen, dann haben wir den Text heute und wieder in Vers 30 werden wir zurück zu den Jüngern kommen. In Markus 6, 30 lesen wir: Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelernt hatten. Und sie haben ein bisschen Erfolg gehabt in dieser Aufgabe von Jesus. Aber dazwischen, zwischen Vers 13 und Vers 30, sehen wir diese Stelle, wo Johannes der Täufer umgebracht ist. Und hier zwischen diesen Bibelstellen sehen wir einige wichtige Prinzipien für das Leben des Dienstes. Wenn wir so ein Leben führen möchten, dann sollen wir auch ein bisschen Aufmerksamkeit haben hier, wie Markus sein Evangelium oder Evangelium geschrieben hat. Es ist wichtig zu sehen, dass er so ein Sandwich hier hat. Er nimmt Zeit hier, uns weg von den Jüngern zu bringen, um einige Lektionen zu lehren, damit wir zurück zu den Jüngern kommen können. Aber mit der Lektion, die wir bekommen hier, einige Erwartungen, die wir für das Leben haben. Es ist wichtig zu merken, wie Markus das geschrieben hat und wie es geschrieben steht hier in Markus für uns. Wir lesen hier in unserem Text, in Vers 14, und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt. Jesus ist bekannt geworden durch diese Aussendung der 12 Apostel. Jesus ist bekannt geworden. Sie sind rausgegangen, sie haben gepredigt, sie haben auch Wunder getan und Jesus ist bekannt geworden. Und die Jünger haben getan, was Jesus ihnen geboten hat. Obwohl die Botschaft, Jesus zu folgen, verkündigt war, in Vers 14 bis 16 sehen wir drei Arten, in denen Menschen Jesus ablehnen. Versteht ihr, was hier passiert ist im Text? Die Aposteln sind rausgegangen, um zu predigen, Aber dann werden wir hier sehen, in Verse 14 bis 16, drei Arten, in denen Menschen Jesus ablehnen. Die haben diese drei Reaktionen, die wir sehen in diesen Versen, zeigen uns, wie Menschen Jesus nicht gefolgt haben in dieser Zeit. Und das bringt uns zum ersten Punkt heute Morgen, oder diese erste Erwartung, die wir haben sollen. Und die ist: Erwarte du, dass der verdorbene Mensch Jesus aus verschiedenen Gründen ablehnen wird. Der Punkt ist ein bisschen lang, ich werde wiederholen, falls ihr den Punkt aufschreiben möchtet. Erwarte du, dass der verdorbene Mensch Jesus aus verschiedenen Gründen ablehnen wird. Und wir haben drei Beispiele davon hier. Ich verstehe auch, dass der Punkt hier nicht neu ist. Haben wir nicht auch in Markus 5 oder am Anfang Markus 6, meine ich, gesehen, wie Jesus zurück nach Nazareth gegangen ist, sein Vaterstadt. Und dort hat er auch versucht, wieder Menschen zu erreichen, aber sie haben ihn abgelehnt. Sie wollten nichts zu tun mit ihm haben. Sie haben auch, erinnert ihr euch, sie haben auch gesagt, und was ist, oder hier in Vers 2, und als der Sabbat kam, fängt er an, das heißt Jesus in der Synagoge, zu lehren, und viele, die zuhörten, erstaunten und sprach: Wo hat dieser solches? Und erinnert ihr euch, dass wir auch das Wort gesehen haben? Wir haben gesagt, wenn wir dieses Wort dieser im Text sehen, dann sehen wir, dass die Zuhörer hier versuchen, Jesus herunterzuspielen. Und sie möchten sagen, was für ein Typ ist er? Die haben nicht gesagt, woher hat der Lehrer, die haben auch nicht im Kontext gesagt, woher hat dieser Rabbi solches bekommen? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Er war abgelenkt. Die wollten Jesus nicht folgen. Und diese Wahrheit ist uns nicht neu. Wir haben es ein paar Mal schon in Markus gesehen. Wir werden diese Wahrheit wieder sehen in Markus' Evangelium. Aber Markus hat es aufgeschrieben für uns hier in diesem Text. Und ich finde es hilfreich, dass wir diese Wiederholung bekommen und haben. Menschen möchten, hier sind die drei Arten der Ablehnung, die wir hier im Text sehen. Verse 14 bis 16. Drei Arten von Ablehnung. Die erste Art der Ablehnung: Menschen möchten nicht, dass Jesus König ist. Wenn das Wort Gottes rausgeht, wenn wir das Wort, das Evangelium predigen, verkündigen, dann müssen wir auch erwarten, nicht alle Menschen, aber einige Menschen, die den falschen Boden im Herzen haben, werden nicht möchten, dass Jesus König ist. Und wenn wir erkennen, dass Jesus König ist, das bedeutet, dass wir auch erkennen müssen, dass wir die Autorität über unsere Leben nicht besitzen. Die Autorität gehört uns nicht, zu bestimmen, was wir im Leben machen dürfen. Seht ihr hier im Text, Markus 6, 14. Und der König, und Markus hat das für uns aufgeschrieben hier, König, er war König, der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt, und er sprach: Johannes der Taufer ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Wir können die Frage stellen, wer ist eigentlich Herodes? Der Herodes in Markus 6, hier, den wir sehen, ist der Sohn, und ich verstehe auch, wenn wir durch diese Geschichte gehen, so viele Sachen sind verdreht, aber wir können es einfach auslegen. Der Herodes in Markus 6 ist der Sohn vom Herodes, den wir in Matthäus 2 sehen. Es gibt einige, nicht nur einen König, nicht nur einen Mann, der Herodes den Namen Herodes hat. Es gibt mindestens drei im Kontext hier. Wenn wir Herodes hören, dann manchmal denken wir an die Geburt Jesu, nicht wahr? Aber das war der Vater von diesem Herodes hier in Markus 6. In Matthäus 2, wenn ihr Matthäus 2 aufschlagen möchtet, dann können wir auch sehen, was der Vater von diesem Herodes getan hat, als Leiter, als König. In Matthäus 2, 7, ihr kennt diese Geschichte gut, normalerweise lesen wir diese Geschichte beim Weihnachten vor, aber in Matthäus 2, Abvers 7, Da rief Herodes, der Vater von Herodes in Markus 6, da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkündigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, seht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Erinnert ihr euch aber, was passiert danach? Vers 13 in Matthäus 2. Als sie aber weggezogen waren, siehe, der erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes, der Vater von Herodes in Markus 6, will das Kind suchen, um es umzubringen. Warum mochte dieser Herodes Jesus umbringen? Weil er König war und er möchte nicht, oder damals hat er gedacht, er möchte nicht, dass noch ein König kommt, der seine Autorität wegnimmt. Und dann lesen wir hier in Vers 16 von Matthäus 2, als sich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte ihn und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Der Vater von Herodes in Markus 6 möchte nicht, dass eine andere Person eine Autorität hat, größer als seine Autorität. Er hat versucht einfach, seine Autorität zu beschützen, zu behüten, und er möchte nicht, dass noch ein König größer wird. Und wenn wir die Geschichte von dieser Zeit studieren, sehen wir auch, dass dieser Herodes von Matthäus 2 hat auch einen seiner Söhne umgebracht, weil er auch gedacht, 5 Tage bevor dieser Herodes gestorben ist, hat er einen von seiner Söhne umgebracht, weil er gedacht hat, der Sohn von mir versucht, meine Autorität wegzunehmen. Er war ziemlich verrückt in dieser Weise. Er hat auch die 70 Leiter Israels umgebracht, um seine eigene Autorität zu beschützen. Er war brutal. Und er hat so eine Einstellung gehabt, meine Autorität, dass er bereit war, Menschen umzubringen, seine Autorität zu beschützen. Nachdem dieser Herodes starb, von Matthäus 2, war sein Reich in 4 Teilen geteilt und 4 Söhne, er hat viele Söhne, er hat sogar 10 Frauen, der Herodes von Matthäus 2. Aber sein Reich war in 4 Teilen geteilt und 4 Söhne von ihm haben je einen Teil bekommen, um über das Kleinreich zu herrschen. Und hier sehen wir in Markus 6, 14 König Herodes. Er hat ein kleines Reich zu herrschen und er war seinem Vater ähnlich. Später in unserer Bibelstelle in Markus 6, 20, wir sehen, dass Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und er gehorchte ihm und manchem und hörte ihn gern. Und wir werden in einer Minute sehen, was für eine Botschaft Johannes gepredigt hat. Aber dieser Herodes hat gehört die Warnung von Johannes. Er hat gehört, was Johannes gepredigt hat. Und er hat gedacht, na ja, das hört sich gut an. Ich habe Interesse an dieser Botschaft, aber dieser Herodes war nie bereit, seine eigene Autorität abzugeben, um Jesus zu folgen. Er hat das nie gemacht. Er war König und er hat das Wort gehört von Johannes, aber er war nie bereit, Jesus zu folgen, seine eigene Autorität abzugeben. Und wir wissen, dass Johannes, der Täufer, ein guter Prediger war. Seine Art war sehr direkt, nicht wahr? Und Herodes ist aber nie zum Punkt gekommen, wo er erkannt hat, dass Gott die Autorität über sein Leben hat. Und es ist auch schwer für viele heute zu erkennen, dass Gott die Autorität über das Leben hat und besitzt. Viele heute werden das Evangelium hören, als wir versuchen, ein Leben des Dienstes zu führen, als wir versuchen, in allem, was wir tun, Jesus zu verherrlichen, als wir versuchen, ein Zeugnis zu sein, als wir versuchen, mehr und mehr das Evangelium weiterzugeben. Wir werden einfach so sehen im Leben, dass viele nicht bereit sind, Jesus als König zu haben. Ja, natürlich werden viele sagen, oh, das Evangelium ist interessant oder finden die Bibel interessant, aber tatsächlich Jesus als König zu folgen, ist für viele schwer. Und ich sage das nicht, um Menschen zu beurteilen, weil wir alle verstehen als Sünder, wie schwer es ist, diese Autorität abzugeben. Aber diese Bibelstelle gibt uns auch diese richtige Erwartung zu haben für das Leben des Dienstes. Als wir versuchen, Jesus zu dienen, dann werden wir Menschen sehen, die sagen, besonders mit dem Evangelium, wenn es um Buße geht oder wenn es um Umkehren geht oder wenn es um Jesus nachfolgen geht, ich möchte Jesus nicht folgen. Er ist nicht der König. Ich werde ihm nicht folgen. Es ist schwer für viele zu erkennen, dass Gott die Autorität über das Leben hat. Das haben wir von Herodes gesehen. Es gibt auch eine zweite Art hier in dieser Stelle der Ablehnung. Menschen möchten nicht, dass Jesus der Prophet ist. Und ich habe versucht, der zu betonen. In Markus 6,20 sehen wir, andere sagten, er ist Elia, wieder anderen aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Wir wissen vom Alten Testament, dass Elia vom Alten Testament wiederkommen wird. In Malachi 3,23 lesen wir, siehe, ich sende auch den Propheten Elia, ehe der große und fruchtbare Tag des Herrn kommt. Wir verstehen, dass besonders die Juden so eine Erwartung gehabt hat, dass Elia kommen wird. Und jetzt schauen sie Jesus an, was er predigt, was er lehrt, was wir schon in Markus gesehen haben, was er tut auch, alle diese Wundern, die wir auch in Markus schon gesehen haben, die schauen ihn an und viele haben gesagt, oh, er ist ein Prophet oder vielleicht ist er wie einer der Propheten. Es kann sein, dass diese Gruppe von Menschen eine gute Einstellung von Jesus gehabt haben. Vom Text kann ich nicht unbedingt sagen, dass sie eine schlechte Idee gehabt haben. Es kann sein. Aber es kann auch sein, dass es ihnen einfacher war, zu erkennen, dass Jesus nur einer der Propheten ist. In dieser Weise kann man sagen, ja, ich möchte Jesus nebenbei haben, nicht, dass Jesus der Prophet ist, weil wenn Jesus der Prophet ist, wenn Jesus die Autorität als König hat, zu verkündigen die Gebote Gottes, die Erwartungen Gottes, den Willen Gottes, dann muss ich auch gehorchen. Dann muss ich tun, was ich höre. In dieser Weise kann man sagen, ja, Jesus als vielleicht Therapeuten ist mir hilfreich. Ja, ich möchte, wenn eine Person sagt, ja, Jesus ist wie ein Prophet, dann kann diese Person auch sagen, na ja, der Rat, den ich bekommen von Jesus, ist mir hilfreich. Mit dem Rat, den ich bekomme von der Welt, von der Psychologen oder vielleicht von meinen eigenen Ideen. Und dann kann ich einfach eine gute Mischung machen mit Jesus. Und dann kann ich sagen, ja, Jesus plus. Aber hier oder durch das Evangelium haben wir schon oft gesehen, dass es reicht nicht einfach Jesus plus oder mein Leben plus Jesus. Mein Leben, ein Leben des Dienstes, ist einfach Jesus zu folgen. Dass er der Prophet ist, dass Jesus die Autorität hat, uns zu sagen, wie wir das Leben führen müssen. Und das machen wir, weil wir Jesus folgen möchten. Wenn Jesus nur eine Stimme von vielen Stimmen ist, dann können wir entscheiden, ob wir seinem Rat folgen möchten oder nicht. Aber Jesus ist der Prophet. Das bedeutet, dass wir ihm folgen müssen. Die haben falsch verstanden. Und die dritte Art der Ablehnung, die wir in diesem Text sehen, ist, dass Menschen möchten nicht, dass Jesus, was ich geschrieben hier habe, ist, dass er Priester ist. Menschen möchten nicht, dass Jesus Priester ist. Und hier ist, wie ich zu diesem Punkt gekommen bin. Markus 6, 16 lesen wir, als das Herodes hörte, sprach er, er ist Johannes, den ich enthauptete habe, der ist aus den Toten auferstanden. Herodes hat viele Probleme. Zwei von denen sehen wir in diesem Text und ich werde erklären, als wir durch den Text arbeiten. Zuerst, was wir sehen werden, Herodes, die Warnung von Jesus gehört hat, aber hat nicht gehorcht. Zweitens, Herodes hat Johannes enthauptet. Zwei große Probleme hier, die wir im Text sehen. Und hier ist die Sache. Das Evangelium entdeckt das Sündeproblem. Das Evangelium entdeckt das Sündeproblem, das Problem, das wir mit Sünde haben. Und Herodes hat hier gesagt, er ist Johannes, den ich enthauptet habe. Er hat so ein schlechtes Gewissen in diesem Moment, dass er sogar vielleicht ein bisschen Furcht hat, um zu hören, dass Jesus Wunder tut. Und auch, dass die Aposteln auch Wunder getan haben. Und er hat gedacht, kommt Johannes zurück vom... Ist er auferstanden? Ist Johannes auferstanden? Und jetzt muss ich ihn treffen? Das wäre furchtbar. Und viele mögen einfach nicht mit Sünde umgehen. Das Evangelium führt uns zu Jesus, der hohe Priester, der das Sündeproblem lösen kann. Aber das bedeutet, dass wir durch das Evangelium irgendwie entdecken müssen, dass wir Sünder sind. Und viele werden das Evangelium hören und sie möchten nicht mit Sünde umgehen. Auch, was ich gesehen habe und vielleicht, was ihr auch gesehen habt, viele, die das Evangelium hören, haben ein schlechtes Gewissen. Aber anstatt das Problem zu lösen, sie möchten einfach das schlechte Gewissen unterdrücken. Sie möchten nicht mit dem schlechten Gewissen umgehen. Sie möchten einfach weg von dem rennen und sie möchten nichts zu tun mit ihm haben. Aber wenn wir das Evangelium verkündigen, dann müssen wir irgendwie mit dem Sündeproblem umgehen. Und durch das Evangelium verstehen wir, dass Jesus der Hohepriester ist. Hebräerbrief 7, 23 bis 25. So eine schöne Bibelstelle. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. In Hebräerbrief 7 sehen wir, dass der Autor des Hebräerbriefs versucht hat, Jesus groß zu machen. Und er hat das Ziel erreicht. Wenn wir durch Hebräerbrief lesen, dann sollen wir auch denken, wow, Jesus ist groß. Jesus ist mächtig. Jesus ist der Retter. Jesus ist besser. Jesus ist alles. Sollen wir daran denken. Und der Autor hat versucht auch, einiges vom Alten Testament zu nehmen, um zu zeigen, wie viel besser Jesus ist. Und dann hat er im Kontext auch über Melchizedek vom Alten Testament, ein hoher Priester, ein Priester vom Alten Testament, er versucht zu zeigen, dass Jesus sogar besser ist als die Priester, die wir im Alten Testament sehen. Und hier hat er es einfach eine gute Zusammenfassung gegeben, kann ich sagen. Und jene Priester vom Alten Testament sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Das ist auch ziemlich lustig, ist nicht wahr? Natürlich könnten sie nicht ewig als Priester dienen im Alten Testament, weil sie sterben. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, jetzt reden wir über Jesus, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Was für eine schöne Wahrheit, die wir im Evangelium haben. Aber für die, die nicht mit Sünde umgehen möchten, für die, die einfach weg von Sünde rennen möchten, werden sie nicht zum Jesus rennen. Drei Arten, in denen man das Evangelium ablehnen kann, haben wir hier im Text gesehen. Nur in den ersten Versen. Und es gibt aber noch eine zweite Einstellung in unserem Text, die wir auch haben, oder Erwartung soll ich sagen. Jetzt gibt es eine zweite Erwartung in unserem Text, die wir auch für das Leben des Dienstes haben sollen. Nachdem wir erkennen, dass Menschen in verschiedenen Weisen das Evangelium ablehnen werden, dann sollen wir auch erwarten, dass der verdorbene Mensch dich nicht verstehen wird. Und ich meine, ich nutze die Worte auch verdorbener Mensch, ich meine einfach alle Menschen als Sünder. Wenn wir nicht, oder wenn eine Person nicht errettet ist, dann ist es schwer für ihn oder schwer für diese Person zu verstehen, was Gott gesagt hat. Und solche Personen, solche Menschen sollen wir oder wir werden diese Erwartung haben, solche Menschen werden uns nicht verstehen. Sie werden dich nicht verstehen und sie werden einige von denen, nicht allen, aber einige von denen werden sogar gegen dich kämpfen. Das sehen wir hier im Text, Markus 6, 17. Denn der Herodes hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihm in Gefängnis binden lassen wegen Herodias. Und jetzt können wir entdecken ein bisschen, was für eine Geschichte wir tatsächlich hier haben. Denn Herodes hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen wegen Herodias. Herodias ist der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Nur einen Satz haben wir hier in dieser Stelle, aber was für eine verrückte Geschichte. Und wir können sogar in die Kirchengeschichte lesen und ein bisschen mehr entdecken. Herodes, wie ich gesagt habe, war der Sohn von Herodes. Herodes hat viele Söhne und vier von denen haben ein kleines Reich vom Vater bekommen. Ein Sohn, der kein König war, er heißt Philippus. Philippus aber kommt von einer anderen Frau, weil, wie ich gesagt habe, der Herodes 10 verschiedene Ehefrauen gehabt hat. Die waren in dieser Weise Brüder. Philippus hat eine Frau. Aber Herodes, der Sohn und Bruder von Philippus, hat irgendwie die Frau von Philippus als seine eigene Frau genommen. Nicht besonders gut von einer biblischen Sicht, können wir sagen. Und diese Herodias waren nicht zufrieden mit der Botschaft von Johannes, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte, Vers 18, zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Hier ist die Botschaft von, oder eine von den Botschaften, oder ein Teil von der Botschaft von Johannes an Herodes. Und in Vers 19 lesen wir, Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Und sie könnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchen und hörte ihn gern. Herodias, wie ich gesagt habe, ist der Frau von Herodes in dieser Stelle. Diese Ehe ist aber nicht ihre erste Ehe, sie war die Frau von Philippus. Wer ist eigentlich Johannes hier? Johannes war groß, nicht wahr? Lasst uns ein bisschen Zeit verbringen mit Johannes und ihn kennen wir. Wir haben ihn schon gesehen, Markus. Aber erinnert ihr euch, dass in Lukas 1,13 der Engel sprach zum Vater Johannes, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihn den Namen Johannes geben und er wird dir Freude und Frohlachen bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er, und hier ist, was wir gelernt haben, über Johannes, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Der Johannes, den wir hier im Text sehen, der zu Herodes diese Botschaft gesprochen hat, war ein großer Mann. Und auch in Matthäus 11,11 lesen wir, wahrlich, ich sage euch, Jesus hat gesagt, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Johannes war groß. Johannes war auch mutig. In Matthäus 3,7 lesen wir, als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Oh, schön, dass ihr da seid heute. Lasst uns Snacks genießen und vielleicht gemeinsames Mittagessen nach diesem Gottesdienst haben. Nein, das ist nicht, was Johannes gesagt hat. Johannes hat zu den religiösen Leitern gesagt: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Johannes war mutig. Und wir wollen, dass Johannes in dieser Weise so ein langes Leben hat, dass er lange lebt und dass er viel Zeit hat zu dienen. Aber zurück zu unserem Text in Vers 21. Als aber, von Markus 6, 21, als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und wir sehen eine Gelegenheit, die hier vorkommt. Solche Geburtstagsfeier in der Vergangenheit, in der Geschichte, waren komplett verdorben. Was wir von der Geschichte lesen, solche Geburtstagsfeier waren einfach Zeiten der Trunkenheit, Zeiten der Immoralität. Die Männer waren dabei, die Frauen waren nicht dabei. Sie haben so viel getrunken, wie sie möchten. Sie haben so viel gegessen, wie sie möchten. Und sie haben einfach alles getan, was sie möchten, ohne dass sie den Gesetzen Gottes folgen möchten, ohne dass sie Weisheit von Gott hatten. Es war einfach schlimm. Sehr schlimm, solche Geburtstagsfeiern. Ich gehe davon aus, dass der Herodes hier im Text auch, dass er viel zu viel getrunken hat, weil wir auch hier im Text lesen, und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu diesem Mädchen: Bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr: Was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben bis zur Hälfte meines Königreichs. Wer sagt sowas? Wer gibt so eine, oder wer wird sowas versprechen? Der Text sagt es nicht, aber ich gehe davon aus, dass er viel zu viel getrunken hat und er war nicht in der Lage, einfach gut und klar zu denken. Und hier sehen wir, dass er nicht besonders besonnen war in diesem Moment. Und in Vers 24, dieses Mädchen: Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter. Und wer ist ihre Mutter? Herodias, die Frau von Herodes, die Johannes hasst. Und sie hat Mutti gefragt: Hey Mom, Mutti, was soll ich erbitten? Und diese sprach das Haupt Johannes des Täufers. Vers 25. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach: Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eidens und um deren Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Einige in dieser Welt werden dich einfach nicht verstehen. Was hat Johannes falsch getan hier in diesem Text? Was hat er falsch gesagt? Und ich habe gesagt, dass Johannes mutig war in der Art, in der er gepredigt hat. Er war mutig, er hat die Wahrheit gesagt, aber wir lesen nichts von Johannes, sogar wenn wir zurück zu diesen Texten gehen, Matthäus 3 oder Matthäus 11 und auch Lukas 1, dann sehen wir, dass Johannes groß war, dass er vorbildlich war in seinem Dienst. Er hat nichts Falsches getan, aber Herodes ist nicht ganz klar mit ihm gekommen und die Frau von ihm, Herodias, ist gar nicht klar mit ihm gekommen. Und sie hat sogar ihn gehasst. Sie haben ihn einfach nicht verstanden. Er hat versucht, Jesus zu verherrlichen. Johannes 3,30 kennen wir auch gut. Johannes hat gesagt, dass Jesus groß sein muss, aber ich muss abnehmen, ich muss klein sein. Dass Jesus ist einfach im Zentrum seines Lebens. Er hat versucht, ein Leben des Dienstes zu führen. Aber einige in dieser Welt haben ihn nicht verstanden und einige in dieser Welt werden uns auch nicht verstehen. Sie werden dich nicht verstehen. Könnt ihr 1. Petrus 4 aufschlagen? 1. Petrus 4, Vers 3. In 1. Petrus 4, Vers 3 lesen wir, denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunkzug, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. So eine Erwartung sollen wir für ein Leben des Dienstes haben. Ich meine nicht, dass jeden Tag wir erwarten sollen, dass Menschen uns nicht verstehen werden. Wir sollen nicht erwarten, dass jeden Tag so schlimm sein wird. Aber wir sollen nicht die Erwartung haben, dass wenn wir das Evangelium verkündigen, wenn wir die Wahrheit weitergeben, dass alle Menschen hier auf der Welt sofort uns verstehen werden und einfach uns freundlich sein werden. Petrus hat geschrieben, das befremdet sie. Sie verstehen nicht, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir das Evangelium hören, von Gott uns errettet, dann haben wir laut 1. Korinther 2 eine neue Kapazität, geistliche Sachen zu verstehen. Aber wenn wir den Geist Gottes nicht haben, dann können wir geistliche Sachen nicht verstehen. Und die Welt rumherum, die so dringend das Evangelium braucht, sie verstehen nicht geistliche Sachen. Und sie führen ein Leben, wo sie einfach für sich selbst leben. Oder vielleicht aus Menschenfurcht leben sie, oder vielleicht versuchen sie einfach das Leben zu genießen. Und diese Gesetze oder den Gesetzen folgen die. Aber wir als Christen haben ein anderes Gesetz, nicht wahr? Wir haben Christus als Herr, Christus als Retter und wir versuchen ihm zu folgen. Sie kennen aber Jesus nicht. Und wenn der Geist nicht in ihnen wohnt, dann können sie auch nicht verstehen, warum wir Jesus folgen. Und wir werden versuchen, das Evangelium zu verkündigen. Wir werden versuchen, Menschen zu helfen. Wir werden versuchen, ein Leben des Dienstes zu führen. Und wir sollen diese Erwartung haben, es wird passieren. Einige Personen werden uns nicht verstehen. Es gibt noch eine Einstellung oder eine Erwartung, die wir im Text sehen. Der dritte Punkt auch für heute, für diese Predigt. Erwarte du, dass dein Leben des Dienstes seinen Wert im Dienst findet. Erwarte du, dass dein Leben des Dienstes seinen Wert im Dienst findet. Nicht unbedingt in den Ergebnissen, die wir vom Dienst sehen möchten. Und jetzt kommen wir zurück zu Johannes. In Vers 27 von Markus 6. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Vers 28, dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jungen es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legte ihn in ein Grab. Ein guter Mann war Johannes, der einfach zu früh starb. Und was hat er versucht zu tun mit seinem Leben? Er hat versucht, einfach ein Leben des Dienstes zu führen. Er hat versucht, Jesus groß zu machen. Er hat versucht, das Evangelium zu verkündigen. Er hat versucht, Menschen zur Buße zu leiten. Er hat versucht, alles richtig zu machen, um dem Herrn zu dienen. Und die Erwartung aber, die wir oft haben, hier in unserem Leben, mindestens kann ich von mir selbst reden, die Erwartung, die ich habe, ist, wenn ich auch für den Herrn lebe, wenn ich versuche, ein Leben des Dienstes zu führen, dann wird mein Leben auch so schön aussehen. Dann werde ich gute Ergebnisse haben. Dann werde ich auch predigen und das Deutsch wird einfach rauskommen vom Mund. Dann werden Menschen auch das Wort Gottes hören und sie werden sagen, ja, ich möchte auch Jesus folgen. Dann werden wir zusammen als eine große Gemeinde hier in Berlin, werden wir die Welt erreichen. Wir werden so viele Gemeinden haben, wir werden nicht genug Plätze haben für die Gemeinden, die wir gründen in der Zukunft. Solche Erwartungen können wir haben und dann denken wir auch, oder manchmal denke ich, vielleicht bin ich der Einzige, wenn ich auch Gott folge, dann wird auch mein Leben einfach sein. Dann wird mein Auto endlich laufen. Dann wird einfach jedes Mal zu Hause werden die Tage einfach so gut laufen. Wir werden morgens aufstehen, viel Energie haben, wir werden die 8 Stunden arbeiten, wir werden immer Spaß mit den Kindern nach der Arbeit haben abends, wir werden früh ins Bett gehen, wir werden immer fit sein, immer jung sein und immer viel schaffen im Leben. Dann werden wir einfach eines Tages einschlafen, nicht wieder aufwachen und dann werden wir in den Himmel gehen. Pff, perfekt! Oh, so ein Leben hört sich gut an. Aber was haben wir gerade eben gelesen von Johannes? Hat Jesus nicht gesagt in Matthäus 11,11, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Ein paar Jahre hat er gehabt im Dienst, in diesem öffentlichen Dienst. Ein paar Jahre. Wir sind schon fast 3 Jahre hier bei der Eckstein-Gemeinde und keiner von den Leitern ist schon tot, umgebracht. Wir haben es gut hier. Aber wir sollen nicht daran denken, dass der Wert eines Lebens von den Ergebnissen kommt. Wenn wir erkennen, dass Johannes groß war, sogar wenn er eine kurze, sehr kurze Zeit hat, um Jesus zu dienen. Er hat diese Zeit gut genutzt. Er hat diese Zeit ausgekauft, um Jesus zu folgen. Er hat geschaffen in so einer kurzen Zeit, was viele Christen nicht in Jahrzehnten schaffen, um Jesus zu verherrlichen. Das Leben findet seinen Wert in den Sachen, das Leben findet nicht seinen Wert in den Sachen und Besitze, die wir haben. Und dadurch möchten wir nicht in einer Weise dienen, wo etwas von uns weggenommen wird. Habt ihr schon diese Einstellung gehabt oder diese Erwartung des Lebens gehabt? Wir möchten nicht dienen in einer Weise, wo etwas von mir weggenommen wird. Wir versuchen einfach unsere Besitze oder Bequemlichkeit zu beschützen. Und wir möchten nicht dienen in einer Weise, wo mein Leben vielleicht ein bisschen anders aussieht oder wo ich etwas abgeben muss. Aber erinnert ihr euch, dass Jesus selbst gesagt hat in Lukas 12,15, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Lukas 12, Vers 15. Niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Wir werden sowieso eines Tages sterben. Die Zeit wird kommen. Und Jesus hat auch uns gewarnt in Matthäus 16, ab Vers 24. Matthäus 16, 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Höchstwahrscheinlich werden wir für Jesus nicht sterben müssen. Es kann sein. Aber was ich gesehen habe in den 20 plus Jahren, als ich versucht habe, Jesus zu folgen, Es passiert nicht oft im Westen. Es kann passieren in der Zukunft, es kann passieren. Obwohl es möglich ist, verstehe ich, dass es höchstwahrscheinlich nicht passieren wird. Noch nicht, vielleicht die Zeit kommt aber. Der Preis aber in unserem Leben ist oft viel niedriger, als das Leben, tatsächlich das Leben zu geben oder für das Evangelium zu sterben. Was wir bezahlen müssen, was wir geben müssen, um Jesus zu folgen, ist oft so wenig im Vergleich mit dem Preis, den Johannes der Täufer bezahlt hat, um Jesus zu folgen. Und wir kämpfen aber, diesen niedrigen Preis zu bezahlen. Wir möchten unsere Bequemlichkeit haben. Wir möchten unsere Zeit und Energie für uns selbst haben. Wir möchten unsere Ressourcen für uns selbst haben. Und ich würde auch sagen, einfach ein bisschen Gleichgewicht zu schaffen, Gott ist uns so gnädig. Er gibt uns so viel mehr, als was wir tatsächlich brauchen. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, haben wir eine große Auswahl zu Hause. Cornflakes natürlich als Amerikaner, Brot auch als Amerikaner, die in Deutschland wohnen. Und ich esse gern Smoothies, weil ich ein bisschen komisch bin und komme aus Südkalifornien. Wir haben so viel Auswahl jeden Tag. Bei der Arbeit, wir haben einfach die Gelegenheit, Geld zu verdienen, Rechnungen zu bezahlen, Autos zu fahren. Das Leben ist gut. Wir haben viel mehr, als was wir tatsächlich brauchen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine Erwartung für das Leben haben, dass wir nichts für Jesus abgeben müssen, wenn wir versuchen, ein Leben des Dienstes zu führen. Es ist so einfach zu denken, ja, ich kann ein Leben des Dienstes führen, ich kann mein Leben für den Dienst leben, aber gleichzeitig werde ich alles haben, was ich haben möchte. Aber es kann sein, wenn wir Johannes anschauen, es kann sein, dass wir etwas Großes abgeben müssen, um Jesus zu folgen, um das Leben des Dienstes zu führen. Und es ist auch gut so. Jesus hat gesagt, was für Gewinn wäre es, wenn wir die ganze Welt gewinnen, wenn wir alles haben, was wir haben möchten, aber wir die Seele verlieren. Das wird sich nicht lohnen. In diesem Text sehen wir drei Erwartungen, die wir haben sollen, wenn wir ein Leben des Dienstes leben möchten. Wir sollen erwarten, dass der Mensch gegen Jesus oder Jesus ablehnen wird aus verschiedenen Gründen. Wir sollen auch erwarten, dass der Mensch uns nicht verstehen wird und sogar gegen uns kämpfen wird. Und wir sollen auch erwarten, dass dein Leben des Dienstes seinen Wert im Dienst findet und nicht in den Ergebnissen, die wir haben möchten. Ich verstehe auch, dass wenn wir über solche Sachen reden, dass wir denken können, dass das Evangelium immer boom, uns in die Depression führt. Das stimmt nicht. Wir haben so viele gute Sachen in Markus schon gesehen. Erinnert ihr euch, als wir Jesus angeschaut haben, als er Dämonen ausgetrieben hat? Erinnert ihr euch, dass wir Jesus angeschaut haben, als er die Kranken geheilt hat? Erinnert ihr euch, dass wir gesehen haben, wie Jesus mit Vollmacht gepredigt hat? Es gibt so viele gute Sachen in Markus' Evangelium, aber manchmal haben wir diese Tiefpunkte oder Markus führt uns durch diese Wellen, wo wir hoch mit Jesus fahren und dann kommen wir runter. Aber wir möchten nicht die falschen Erwartungen für das Leben haben, wo wir denken, dass wir immer hier oben sind. Und wenn die Tiefpunkte kommen, wie wir hier in diesem Text gesehen haben, dass wir aufhören mit dem Leben des Dienstes. Jesus möchte, dass wir treu in diesem Dienst bleiben, um ihm zu folgen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass wir solche Texte haben. Herr, es ist so schön, wenn wir Bibelstellen haben, wo wir sehen, wie groß Jesus ist. Herr, es ist so schön, wenn wir sehen, dass er eine Autorität hat, die andere Lehrer nicht gehabt haben. Herr, es ist sehr schön zu sehen, dass Jesus mächtig ist, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus die Lösung des Lebens ist. Herr, es ist so schön, ihn anzuschauen. Aber Herr, es ist auch hilfreich, Es ist uns hilfreich zu sehen, dass manchmal das Leben nicht so gut aussieht. Aber es ist uns so hilfreich zu sehen, dass wir richtige Erwartungen haben könnten von der Schrift. Herr, dass wir Erwartungen für das Leben haben könnten, die uns auch behüten, dass wir dich nicht ablehnen. Herr, wir verstehen, dass manchmal das Leben, und oft würden wir sagen, dass das Leben einfach ist und dass wir das Leben genießen dürfen. Herr, aber einige oder Zeiten kommen, oder vielleicht haben wir schon die Erfahrung gehabt, wo es schwer ist, Jesus zu folgen. Aber Herr, wir möchten nicht aufhören. Sei mit uns, bitte sei uns gnädig, damit wir mit dir wandeln durch dieses Leben dürfen und damit wir gute, viele gute Früchte hervorbringen. Als wir das Evangelium verkündigen, dass wir manchmal sehen werden auch, dass Menschen das Evangelium ablehnen, aber dass wir auch sehen hier in Berlin, dass viele Menschen zum Glauben kommen durch deine Gnade und durch das Evangelium. Herr, hilf uns, diese richtigen Ziele und Erwartungen vor den Augen zu halten. Amen.